und herzlich willkommen zur Ausgabe 106 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Hallo, dieses Mal nach Düsseldorf, an den Tim.
Ja, einen schönen guten Abend.
Sehr schön, dass du dabei bist. Genauso schön, dass du dabei bist. Hallo Jan.
Hallo.
Klopp, sehr schön. Und ja, ebenso hallo an dich, Moritz, heute mal direkt neben mir. Wo nehmen wir denn heute auf?
Wir sind mal wieder in guter Tradition in Südspanien. Und es ist, glaube ich, auch lange her, dass wir nebeneinander saßen und aufgenommen haben. Also wir sitzen oben ohne in Südspanien und möchten entschuldigen, falls Hunde, Papageien oder Menschen bisschen zu laut sind um uns rum. Wir hoffen, das geht von der Qualität her. Aber ja, schönen guten Abend.
Ja, das Bild ist sehr anschaulich gezeichnet für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, die wissen das zu schätzen.
Dass sie, wenn sie morgen auf Arbeit fahren, eure sonnengebräunten mit süffigem spanischen Bier benästen Kehlen zuhören dürfen.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch der eigentliche Grund, warum man uns so gerne zuhört, weil vor allem die Aufnahmesituation ist ja fast spannender als das, was rund um die Fortuna eigentlich immer so passiert, wobei das in dieser Woche vielleicht eigentlich auch ein bisschen schwierig ist, weil es war ja doch einiges los am Wochenende und es ist ja auch einiges los im Fortuna-Universum und darum wollen wir jetzt hier auch nicht länger über irgendwelche spanischen Abende reden, sondern über den vergangenen Sonntag. Ihr wart ja, glaube ich, beide im Stadion, Tim und Jan.
Ja, das war wunderschön, dass wir mal wieder zusammen im Stadion waren. Das wird es auch im nächsten halben Jahr für mich nicht geben, deshalb wunderschön, dass ich eine Fortuna gesehen habe, so wie ich sie kenne und liebe.
Ein Sieg wäre auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht angemessen gewesen.
Nein.
Der Abschied quasi auf deiner Tour, was auch immer du tust, wäre nicht möglich gewesen, hätte die Fortuna fulminant, dominant gesiegt.
Du hättest vor allem Angst, dass du was verpasst, wenn du weg bist.
Ja, auf jeden Fall. So kann ich mir auf jeden Fall sagen. In dem nächsten halben Jahr wird auf jeden Fall der Aufstieg noch nicht rund gemacht.
Ja, ich glaube, so viel kann man verraten. Es ist jetzt weder die Leistung der Fortuna noch vielleicht der später noch zu besprechende Bruch mit der eigenen Anhängerschaft, der dich davon abhalten wird, die Fortuna im Stadion zu sehen, sondern das hat andere Gründe. Das vielleicht ja dann auch irgendwie im nächsten halben Jahr hier nochmal besprochen im Podcast, was das ist.
Ja. Genau, es war schön, im Stadion zu sein und dann ging es relativ fix auch schon. So viel früher haben wir uns gar nicht getroffen. Sickerte die Aufstellung durch und man sah plötzlich in der Aufstellung das Trio-Infernale. Alle drei gleichzeitig. Was war dein Gedanke dazu, Jan?
Ich glaube, der von allen anderen, also wie sich die drei Stürmer denn da zueinander orientieren würden, welche Telefonnummern, die Pep Guardiola das ja immer abschätzig nennt, wie würden sich denn formieren auf dem Spielfeld? Und ich glaube, wir haben, das müsste man mal nachgucken, weil wir das letzte Mal einen 4-4-2 mit Raute gesehen haben. Mhm. Ich habe nachgeguckt jetzt bezüglich des nächsten Gegners Eintracht Braunschweig. Beim 5-5 gegen Eintracht Braunschweig hat die Fortuna im 4-4-2 in Raute gespielt. Also
sehr schön. Mhm.
Aber ich kann mich
nicht eins der letzten Male gewesen sein. Also ich glaube, dass du da gar nicht so schlecht liegst wahrscheinlich.
Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also, keine Ahnung, ich habe es auch nicht, seitdem wir diesen Podcast machen, glaube ich, noch nicht.
Nee, da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Und also es mag sein, dass man das mal irgendwie situativ gespielt hat, aber bestimmt nicht als Aufstellung, mit der man ins Spiel gegangen ist, mit der man halt den gesamten Matchplan irgendwie umsetzen wollte. Und ich glaube auch gerade so die Zeit, wo die Fortuna eben dieses ja, uns allen noch, glaube ich, sehr gut bekannte 5:5 gegen Braunschweig gespielt hat, ist ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger so der Zeitpunkt, wo die Raute auch aus der Mode kommt, außer in Bremen natürlich. Und von daher ist es, glaube ich, wirklich gar nicht so unwahrscheinlich, dass das um diese Zeit herum gewesen mag. Sehr spannend, dass die Fortuna dann letztendlich so ins Spiel gegangen ist.
Aber auch nicht so ganz. Also ich fand dann, nachdem wir das entschlüsselt hatten, oder nachdem wir uns das angeguckt haben und gedacht haben, das ist das, was da passiert, fand ich es aber auch erstmal gar nicht so schlecht, die Idee, dass du mit Schinter und Au so eine Achterposition hast und Sobotka wirklich weiter hinten als Sechser. Wer nicht in der Startelf war, war ja Jorrit Hendricks, der jetzt fest verpflichtet ist, über den haben wir ja schon gesprochen. Und Kova dann da hinter den beiden Spitzen, fand ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und Oberdorf als echten Rechtsverteidiger.
Ja, ich glaube, das lag ja auch so ein bisschen daran, dass man den Gegner spiegeln wollte, Fragezeichen. Ja. Eigentlich also eine ziemlich reaktive Aufstellung,
ja.
könnte man jetzt mal behaupten. Also ganz offensichtlich, hat Daniel Thun damit gerechnet, dass die Fortuna am Ende 60% Ballbesitz hatte oder mehr? Vor dem Spiel. Weiß ich nicht. Vielleicht?
Vielleicht.
Aber das fand ich auffällig, dass man den Gegner spiegelt und dann auch am Anfang erstmal gut reinkommt. Die Fürther, von denen hat man lange nichts gesehen. Die Fortuna war auf jeden Fall die aktivere Mannschaft. Vielleicht in dem Sinne hat Daniel Thun damit gerechnet, dass man mehr Ballbesitz haben würde, weil es war anscheinend auch Teil der eigenen Spielweise.
Ich glaube, sehr viel hatte damit zu tun, dass die Fortuna vor allem in der ersten halben Stunde das wirklich auch, glaube ich, extrem gut umgesetzt hat. Also, dass man Fürth, glaube ich, gut analysiert hat und dass man sich angeschaut hat, wie die Fürther in den ersten Spielen mit ihrer Raute das Aufbauspiel der Gegner versucht haben zu umspielen. Und da hat, glaube ich, die Fortuna und Daniel Thun eine sehr gute Antwort darauf gefunden. Und zwar mit der Torwartkette. Man hat quasi in der Aufbausituation Kastenmeier auf die Person des rechten Innenverteidigers vorschieben lassen, hat sehr in Ruhe aufgebaut und hat dann sehr häufig André Hoffmann, dessen rechte Verteidigerposition im Aufbau frei geworden ist, weil Kastenmeier die so ein bisschen besetzt hat. Der hat dann ins Mittelfeld vorgeschoben und so ist man sehr gut um dieses 2-1 Anlaufen der Fürther, also die beiden Stürmer vorne und dahinter der Zehner, der Sobotka oder halt dann einfach ganz schematisch den gegnerischen Sechser aus dem Spiel nimmt im Aufbau, so hat man das halt umspielen können, weil Hoffmann dann halt vorgeschoben hat und dadurch dann diese Anlaufsituation der Fürther aus dem Spiel genommen wurde. Dadurch war eigentlich immer ein Fortuna frei in den ersten 20 bis 30 Minuten im Aufbau und dadurch ist man zumindest immer ganz gut erstmal ins zweite Drittel gekommen und hat dadurch dann seine Überlegenheit halt ausspielen können.
Wobei im Laufe des Spiels, also so war es auf jeden Fall in der ersten halben Stunde, dass Hoffmann da deutlich weiter vorne war. Im Laufe des Spiels hat sich das aber auch ziemlich angeglichen und De Weis, Hoffmann und Kastenmeier waren im Aufbau häufig auf einer Linie. Mhm. So, von Dreiern Dings zu haben.
Ja, ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass die Rolle, die Kastenmeier in dem Spiel zugekommen ist, vor allem aus dem Aufbauspiel heraus, einfach sehr, sehr zentral war. Also die war dann in der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen eine andere, weil Fürther natürlich auch wieder umgestellt hat. Aber für mich und ich glaube ja irgendwie auch für alle, da werden wir ja auch noch zukommen, meine absolute Schlüsselfigur in dem Spiel.
Und noch eine weitere Überlegung, wo ich gedacht habe, ich kann das verstehen, dass diese Raute in der Mitte ist, fand ich noch, weil wenn man sagt, man hat halt keinen Ersatz für Naray und man hat keinen Flügelspieler in der Qualität gerade, dann spielt man halt ohne Flügelspieler und zieht zwei Achter rein, die dann, wenn es eben wie gegen Fürth mit, also die Raute spiegelt, dass man dann da auch nicht die Gefahr läuft, auf den Flügeln die ganze Zeit überfrachtet zu werden oder
Ja, aber das wirft ja immer noch die Frage auf. Das erklärt ja, wie man dann gut ins zweite Drittel kommt und wie man es schafft, führt die erste halbe Stunde schon zu dominieren, zumindest mit Ballbesitz. Die Frage des letzten Drittels wird dadurch nicht gelöst. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin Teil des Problems. Und das Fürth-Spiel hat da wenig Antworten drauf gegeben, sondern eher Sachen erhärtet, die man schon vorher sah. Und ich glaube, das Ding, was du sagst mit Moritz, mit den Außenspielern, das ist ja genau das Problem. Was hat die Fortuna in den letzten Jahren gemacht?
Danke.
Über außen ging immer was. Ja, und weil halt Khaled Naray halt fucking schnell ist und ein guter Spieler letzte Saison, lief da halt immer alles drüber. Das ist diese Saison weniger ein Faktor. Und gegen Fürth hat man das ja sehr stark gesehen.
Ja, absolut.
Aber meint ihr nicht, dass letztendlich Daniel Thun genau das Spiel bekommen hat, was er wollte? Also man hat sich halt dazu entschieden, das Fürther System zu spiegeln und dann wahrscheinlich darauf gesetzt, dass man letztendlich auf den meisten Positionen die besseren Einzelspieler hat. Dann gibt es halt ein Spiel, das schematisch unentschieden ausgeht und die Einzelspieler sollen einen dann halt da in die Lage versetzen, vielleicht das Spiel zu entscheiden. Die Fürther sind vielleicht letztendlich in dem System halt ein bisschen eingespielter und dann kommt halt ein Spiel dabei raus, was man irgendwie erwarten kann. Am Ende, glaube ich, sieht man das dann auch ganz gut an den Expected Goals. So, das ist natürlich eine Statistik, die man irgendwie nicht immer zu Rate ziehen kann, aber die beschreibt ja eigentlich auch, glaube ich, doch ganz gut, was man vielleicht irgendwie aus dem Spiel rausbekommen wollte. Am Ende sind es, glaube ich, 1,7 zu 1,2 und ich glaube, das ist doch eigentlich das, was man, wenn man einen Gegner spiegeln möchte, vielleicht auch bekommen möchte, dass man sagt, okay, wir nehmen dem Gegner halt seine Stärken und haben halt die Chance, das Spiel zu gewinnen. So. Und klar ist man dann halt irgendwie nicht total überlegen, aber letztendlich will man ja eben auch eigentlich kein wirklich offenes Spiel haben, sondern man will vor allen Dingen erstmal irgendwie das Spiel nicht verlieren.
Aber die Frage ist ja, ob man da nicht noch selbstbewusster hätte aufstellen können. Also wir nehmen dem Gegner seine Stärken. Ich habe jetzt, natürlich hat es anscheinend funktioniert. Ich habe keine Stärken in der Offensive gesehen. Aber man muss halt sagen, die hatten sehr unerfahrene Spieler in der Kette und die hätte man auch mal ein bisschen mit einer anderen Aufstellung vielleicht noch mehr fordern können. Weil insgesamt ist man tatsächlich in den Strafraum vor allem gefährlich geworden, wenn man Standardsituationen hatte.
Ja, also ich will das beides mal zusammenführen, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall bei Lou. Das ist nämlich so, wie Daniel Thun seit seiner Amtseinführung hier das ungefähr macht. Sich so anzugucken, was sind die Stärken meiner Mannschaft und wie kann ich die halt irgendwie, die individuellen Stärken der Spieler, wie kann ich die irgendwie aufscheinen lassen. Und was Tim sagt, ist aber genau das Ding. Man kann halt auf diese letzte, man schafft es irgendwie nicht in dieser Saison, auf diese letzte Kette, die halt Schwächen hat, Druck auszuüben. Letzte Saison hat man das halt geschafft, weil man Khaled Naray hatte und weil man irgendwie den 16er voll machen konnte, um dann halt eine Khaled Naray-Flanke zu bekommen. Und halt, weil Schinter Appelkamp am Ende der Saison auch noch ein bisschen stärker war. Der spielt eigentlich ja keine schlechte Saison, aber das war letzte Saison so ein bisschen das Ding, was ja Daniel Thuns Fußball ausgemacht hat. Und diese Saison hat man aber offensiv halt individuell starke Einzelspieler mit Kovnatski noch eine Überraschung dazu bekommen, der irgendwie was kann. Nur man kommt da irgendwie nicht mehr rein. Es gibt keine Außenspieler mehr. Es gibt einfach diese Spieler nicht. Die gibt es so im Kader einfach nicht, die das halt kreieren können, die den Druck auf diese letzte Kette, die Tim eingefordert hat, schaffen können. Vielleicht hat man die jetzt mit Bar, dem man noch ein bisschen Zeit gibt, aber der ist halt 19, ja. Eigentlich hat man den nicht. Vielleicht ist es halt ein starker Außenverteidiger mit Karbovnik. Kann sein. Aber wenn man es nur durch die Mitte versucht, dann führt das zu nicht viel. Das hat Fürth halt relativ schnell irgendwann dicht gemacht. Und dann gab es da mal ein paar Momente, die hat man halt nicht genutzt. Und ansonsten hat man halt Druck ausgeübt über Standards.
Ja. Also ich meine, Thun hat ja dann auch kritisiert im Nachgang vor allem Tanaka und Schinter Appelkamp dafür, dass sie eben Räume da nicht angeboten haben auch. Und wenn man sich so die Ballaktionen anguckt, ist auch relativ klar, bis wohin die Bälle kamen und bis wohin sie nicht mehr kamen. Also Ruben Hennings hat natürlich irgendwann noch ein paar Bälle irgendwo auf der Linksverteidigerposition oder sowas sich erarbeitet, aber Ginczek hatte insgesamt 12 Ballberührungen und Ruben Hennings irgendwie 27 oder so. Komnatski aber halt schon 44 und der war halt noch eingebunden. Aber die beiden, die ganz vorne eigentlich dann den ultimativen Druck auf die Kette ausüben hätten sollen, die sind nicht ans Spiel gekommen. Und das ist vor allem natürlich bei Ginczek heftig, der war ja auch lange genug auf dem Platz, um ein bisschen mehr als 12 Ballberührungen zu haben. Genau, so was dann mal geklappt hat, ich meine, Komnatski hatte am Anfang, der war ja von Anfang an auffällig und hatte dann so eine Komnatski-Situation, wo er eigentlich irgendwie bis zur allerletzten Aktion stark ist, dann den Ball verliert und dann aber auch aufgibt, weil eigentlich die Verteidiger untereinander gerade nicht wissen, wer jetzt den Ball spielen soll und er da irgendwie eigentlich nochmal hätte reingehen können. Und da lässt er schon wieder so den Kopf hängen, dass wir hier schon saßen und dachten, fuck, das ist jetzt wieder so das Spiel, was Komnatski mental das Genick bricht und er ist wieder zurück. Aber was halt so gar nicht funktioniert hat, ist halt Hennings oder Ginczek im oder um den Strafraum rum anzuspielen.
Aber liegt das nicht auch vor allen Dingen an David Kognatski? Also, der hat natürlich diese eine Situation, wo er nicht vernünftig nachgeht, aber es waren auch mehrfach diese typischen Kognatski-Situationen, wo man mal irgendwie endlich ins Tempo kommt, auch genau auf der Zehnerposition, der ja nicht so richtig die gewohnte für ihn ist, wo er dann aber nicht abgibt, ja, sondern einfach weiter dribbelt. Wenn er halt da Hennings oder Ginczek anspielt, die, glaube ich, beide frei sind, oder auf jeden Fall gibt es in beiden, also gibt es in diesen Situationen jeweils mindestens 2 Anspielstationen, und dann geht er halt einfach in ein unnötiges Dribbling, wo es wirklich gar nicht darum geht, irgendwie noch Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen, sondern er gibt einfach den Ball nicht ab. So, das ist völlig ohne Sinn. Und auch generell, glaube ich, war das einfach das Spiel, wo man halt sagen kann, letztendlich ist halt Kovac der Schlüsselspieler. So, er ist halt derjenige, der halt die Verbindung schaffen muss zwischen dem Mittelfeld und den Stürmern vorne. Generell müssen eigentlich alle drei vorne halt mit dieser unerfahrenen Fürther Abwehrkette und Innenverteidigung halt eigentlich, finde ich, gut genug sein, um da halt vorne was zu kreieren, und sie schaffen es halt im ganzen Spiel nicht. So, natürlich ist es auch schwierig, glaube ich, dass wenn man halt irgendwie ein System spielt, in dem man halt nicht so eingespielt ist, das halt irgendwie relativ ungewohnt ist. Für Kovac ist es dazu irgendwie noch eine Position, die er eigentlich nicht spielt. Auch wenn man, glaube ich, wenn man sich anschaut, was er für ein Spielertyp ist, das denkt man eigentlich immer, eigentlich müsste er das spielen können. Aber
das Thema hatten wir doch bei Kovnatski immer.
Immer. Genau.
Der sieht immer so aus, ob er das spielen können müsste. Ja. Er kann es halt dann auch nicht. Also, genau. Das ist jetzt hart ausgedrückt, aber.
Ja. Sagen will. Genau. Ich möchte eigentlich, wollte ich letztendlich sagen, war das jetzt nochmal ein weiteres Spiel, was mich extrem darin bestätigt hat, dass Kognatski niemals dieser Spieler werden wird, den wir uns erhofft haben, weil er einfach in diesem Spiel viel zu wenig gebracht hat.
Also ich sehe das ein bisschen anders. Also ich denke mir halt, von David Kognatski darf man die Zehnerrolle, den Spielmacher, einfach nicht erwarten. Das weiß man doch. Wenn du so aufstellst, mit einem in einer Art Raute mit 3, aber wo der Zehner ja quasi ein verkappter Stürmer ist, der ihn ja auch reinschieben kann, dann musst du doch andere Optionen anbieten, wie man diesen reinschiebenden Zehner in den 16er adressiert. Es kann doch eigentlich nicht sein. Also ein bisschen wie Fürth. Fürth ist doch das gute Beispiel. Das hast du doch vor dem Spiel gesagt, Trigotta spielt 10, aber er soll kein Spielmacher sein, sondern er soll dann reingehen in den 16er. Und das habe ich nämlich auch gedacht, das ist auch eine clevere Idee. Daniel Thune hört diesen Podcast, ganz offensichtlich, hat sich so vorbereitet auf Fürth, und nimmt Kovnatski als einen weiteren Stürmer im 16er. Und warum kommt man da nicht hin? Weil Appelkamp und Tanaka halt, also weil Appelkamp halt seine Position zwischen den Linien nicht einnehmen kann und weil über außen nichts geht. Mhm. Ja, also du kannst ja sagen, klar kann Kovnatski halt den Ball haben und dann verteilt er den wohin? Ja, eher nicht nach vorne, sondern vielleicht mal nach außen. Aber da ist nichts, da ist niemand. Ja, und wenn da jemand ist, dann ist es halt Nicola Gavori, der halt eine Halbfeldflanke schlägt, die ins Nix geht. Oder jedenfalls nicht gefährlich, weil Halbfeldflanke. Ja, und das ist, glaube ich, eher das Problem. Weil,
ja. Ja, obwohl man Genau, also Gavoris geht niemals zur Grundlinie. Denn wenn man sich auch so ein bisschen die Verteilung der Spielzüge anguckt, dann ist da ein ganz großes Loch auf dem Spielfeld. Und Klaus Oberdorf auf der anderen Seite, der hat halt oft eine gute erste Aktion, lässt einen Spieler aussteigen und die zweite Aktion, da verdaddelt er dann die Sache, die er vorher gut gemacht hat.
Oder die dritte dann.
Ja.
Ja, aber warum ist das so? Ich finde, in der zweiten Halbzeit war Tim Oberdorf halt die ärmste Sau. Der hat halt einfach mal zwei, drei Dinge gemacht, die ich einfach ihm nicht zugetraut habe. Wo der geil an dem Gegner vorbeizieht, wo man denkt, krass. Der hat ja manchmal auch ein bisschen Glück, dass der Gegner halt vielleicht selber nicht damit gerechnet hat, dass Tim Oberdorf ihm da durch die Beine spielt und dann fällt er hin.
Ja. Aber das ist jetzt echt schon ein paar Mal.
Ja, also der hat 6 Dribblings gemacht, die meisten in der Fortuna-Mannschaft. Und was ist dann? Dann ist der halt, dann macht er einen nass, ja, dann ist er aber immer noch alleine.
Genau.
Ja. Und das ist doch ein Problem. Dann kommt dann auch kein Achter mehr mit oder halt ein Spieler von außen. Das ist das Problem. Und trotz all der Probleme in der Offensive, trotz der Fragen, wie man hier ins Rudel kommt, muss die Fortuna dieses Spiel gewinnen.
Ja. Ja,
das ist ja das Verrückte.
Ja. Was ich noch kurz zu Gavory zum Gegenpart sagen wollte, ich meine, dieser Aufbau mit den beiden Innenverteidigern und Kastenmeier ist ja dazu gedacht, dass die Außenverteidiger eben, das war ja sicherlich auch der Plan, dass die Außenverteidiger eben hoch stehen und weit in die Tiefe gehen. Das birgt natürlich das Risiko, sich einen Konter einzufangen. Genau das passiert. Und Gavory holt sich relativ früh die gelbe Karte ab. Was er machen muss, dieses Foul muss
er... Ja, aber es ist auch seine Schuld, weil er vorher falsch rausgerückt ist. Und dann muss er danach fassen.
So, genau. Aber ich glaube, dass das zur Folge hat, dass Gavory halt im weiteren Verlauf defensiver agiert, um eben nicht eine gelb-rote Karte riskieren zu müssen, wenn nochmal da zwei Vierter ihm auf dem Flügel enteilen.
Also und ein weiterer Grund ist, er hat zu viel RP letzte Woche gelesen und gemerkt, dass er von der RP aus der Mannschaft rausgeschrieben wird. Alle Fans, die um uns herum saßen, haben in letzter Woche auch sehr ausgiebig ihre RP studiert. Wir haben auf Nicolas Gavory rumgehackt. Im Prinzip, der hatte 5 Minuten, in denen hatte er eine Chance.
Ja.
War klar, Nicolas Gavory ist der absolute Schwachpunkt dieser Mannschaft. Ja.
Bis klar wurde, wer der eigentliche Schwachpunkt dieser Mannschaft ist. Genau. Später noch dazu. Aber ja, das ist nämlich, ich bin während des Spiels quasi zum harten Nicolas Gavory-Verteidiger geworden, weil es mich so genervt hat. Ja, und es war ja auch nicht mal falsch. Also natürlich hat er einfach nicht durchgezogen in manchen Situationen. Der hat manchmal verzögert und das Tempo dann nicht verschleppt. Ja, das stimmt. Ja. Aber es hat mich so genervt, weil dieser Artikel fand ich irgendwie so, ja, das stimmt, aber warum wird auf einmal ein Spieler herausgepickt? Das machen wir sonst ja auch nicht. Und ich hatte einfach diese Assoziation, die Leute, die werden hier vom RP-Hetzblatt, ja, werden die gegen Nicolas Gavory in Stellung gebracht. So, ich entschuldige mich für das Hetzblatt-Kommentar jetzt schon mal und ich lese die RP auch, um mich über die Fortuna zu informieren, über das Abo meiner Eltern. Und aber das hat mich so genervt, ja, und deshalb finde ich es gut, dass Tim das auch aufgenommen hat.
Ja, okay, kommen wir dann vielleicht dazu, warum Fortuna dieses Spiel unbedingt hätte gewinnen müssen. Das ist einfach eine Stärke oder vielleicht auch, wo man dann mal zeigen konnte, wie unerfahren da noch die Fürther Hintermannschaft ist bei den Standardsituationen. Schon bevor wir jetzt auf den verschossenen Elfmeter kommen, trifft man mit einem Kopfball die Latte, trifft Gavory nach einem Freistoß den Pfosten. Man hat schon 2 Aluminiumtreffer und dann kommt nach einiger Zeit dann eigentlich die Situation, wo wir uns hier immer zurücklehnen, ein Elfmeter, der rausgeholt wird, einmal dadurch, dass Kovnatski mal wirklich ganz schnell nämlich die beiden Stürmer vorne einsetzt und Daniel Ginczek mal steil schickt. Natürlich ist es das Beste, was man aus der Situation noch rausholen kann, was Rufen Hennings da macht, diesen Elfmeter, weil eigentlich da Ginczek auf der Seite schon relativ auf verlorenem Posten scheint. Und das, ich glaube tatsächlich, dass Ruben Hennings da als alter Fuchs genau diesen Elfmeter rausholen wollte und ihn dann verwandeln wollte. Und das hat leider nicht geklappt. Und wir haben darüber jetzt ja schon ein paar Mal geredet, dass wir mittlerweile einen Ruhepuls haben, wenn Ruben Hennings zum Elfmeter antritt. Ich habe jetzt das nochmal zum Anlass genommen, mal zu gucken, hat er denn wirklich 20 Mal hintereinander verwandelt? Und ganz so viel, kann ich euch sagen, ist es dann doch nicht gewesen. Es gab so ein Spiel, ich glaube, an das erinnert sich niemand von uns gerne, da hat er das letzte Mal im Spiel nicht verwandelt. Das ist gar nicht so lange her, da hat er in den folgenden Saisons zwar alle Elfmeter reingemacht, aber das waren dann doch auch nur so 9 am Stück bisher. Und wisst ihr noch, wo er das letzte Mal verschossen hat?
Nee, keine Ahnung.
Ganz schlimmes Spiel. Da wurden noch weitere Elfmeter gehalten von einem Torwart im Anschluss. Ja. Pokal aus Saarbrücken. Da stand es 1-0 für Saarbrücken. Und das 1-1 ist auch erst in der 90. gefallen, aber in der 86. verschießt Hennings gegen Batz den Elfmetertöter auch noch im Spiel einen Elfmeter.
Das habe ich komplett gelöscht.
Würde ich sagen, ja.
Ja, und diesmal war es aber einfach, damals war dieser Batz ja der absolute Hexer und diesmal war es halt einfach nicht so gut geschossen.
Nicht gut geschossen, ja.
Ja, ja, ich möchte mal da kurz noch was, also erzählen dazu, ja. Also, eine unrühmliche Nebenfigur in diesem gesamten Spiel ist ja der Schiedsrichter, der langsamste Mensch auf diesem Planeten ist und der sich für alles unrühmlich viel Zeit genommen hat. Es gab 2x6 Minuten Nachspielzeit, das lag an Verletzungspausen und keine Ahnung was, das lag aber auch daran, dass der Schiedsrichter für alles doppelt so lange gebraucht hat wie alle anderen. Und viel Grüße an den übrigens an den Balljungen, der beim VAR-Entscheid neben dem Schiedsrichter an der Seitenlinie stand und bei dessen Reaktion man schon erahnen konnte, scheiße, es gibt jetzt Elfmeter.
Kommt später erst.
Ja, ich verwechsel gerade Sachen, Entschuldigung. Aber es hat einfach ewig gedauert. Und dann haben halt die Fürther, haben zwei Fürther, einmal der Fünfer, ich habe den Namen vergessen, der das ganze Spiel mich genervt hat und glaubt alle anderen auch. Erst Ruben Hennings zugetextet und dann hat sich der Schiedsrichter mit irgendeinem Fortuna-Spieler auseinandergesetzt, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Währenddessen konnte der Fürther Torwart nochmal darum kaspern und dann hat Ruben Hennings geschossen. Normalerweise macht Ruben Hennings das Ding trotzdem, aber gut.
Aber es waren widrige Umstände.
Widrige Umstände.
Ja, trotzdem kann man ihn nochmal dafür loben, wie er mit dieser perfekten Felix-Klaus-Bewegung diesen Elfmeter rausholt. Und vor allem muss man auch nochmal Schinter Appelkamp würdigen, der halt am eigenen 16er mit einer Grätsche den Ball erobert, als die Fürther eigentlich gefährlich drücken und das Ganze einleitet. Und genau eben das, was du beschrieben hast, Tim, das ist genau das, was mich so wahnsinnig macht. Dass nämlich dann, wenn Fortuna mal ins Tempo kommt und Kownacki über die Mittellinie dribbelt und er dann halt einfach den Ball abgibt, dann entsteht sofort irgendwas und die Fortuna kreiert was und das muss er einfach viel häufiger tun. Und den nächsten Elfmeter, die nächsten 10 Elfmeter wird Ruben Hennings halt auch wieder treffen. So,
Punkt. Ja, aber Lou, das, du hast vollkommen recht und ich finde es auch super, dass du Schinter Appelkamp erwähnst, aber normalerweise bekommt ja Torwart Kownacki den Ball nicht in der Kontersituation.
Doch.
Das in dem Spiel. Ja, nein, aber dauernd. Nicht mit 60% Ballbesitz. Sondern da musst du überlegen, wie kommst du halt mit dem Ballbesitz gegen einen tiefstehenden Gegner, halbwegs tiefstehenden Gegner, der halt destruktiv arbeitet, weil führt war irgendwie merkwürdig, die haben sich nicht hinten reingestellt, aber die haben trotzdem alles kaputt gemacht. Wie schaffst du denn dort damit?
Also auch da würde ich sagen, da kommen dann, glaube ich, wieder häufiger solche Spielsituationen zustande, wie halt gegen Sandhausen. Und da hat Kownacki halt nicht getroffen, aber er bekommt dann halt wesentlich häufiger 20 Meter weiter vorne halt den Ballbesitz und dann muss er halt mal aus 18 Metern draufhalten. So, und das kreiert auf jeden Fall auch was. Vielleicht trifft er dann nicht unbedingt, aber dann gibt es da mal eine Ecke, dann gibt es noch eine Ecke, dann wird mal ein Ball abgeblockt und landet irgendwo, weiß ich nicht, von einem Fortuna-Bein. Also ich glaube schon, gegen Sandhausen hat er mir auf jeden Fall eigentlich sogar noch viel, viel besser gefallen. Und von daher würde ich eigentlich jetzt sehr gerne noch mal Kownacki gegen einen tiefer stehenden Gegner sehen.
Das könntest du eventuell am Samstagabend machen.
Das wird relativ früh der Fall sein, das stimmt, ja. Ja, in dem Spiel kommt es dann auf jeden Fall mit dem Elfmeter zum Bruch. ich weiß nicht, wie ihr das aus dem Stadion wahrgenommen habt mit dem Nachsetzen von Hennings. Wir waren uns auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Zeit lang nicht so ganz sicher, ob man das halt wirklich abpfeifen muss oder nicht. Aber letztendlich, glaube ich, ist es vor allen Dingen wegen der Intensität irgendwie okay, dass das abgefiffen wird, auch wenn Hennings als Erster am Ball ist.
Ja, so ein gefährliches Spiel, so in die Richtung irgendwie.
Das Knie ins Gesicht ist halt immer schlecht. Ja. Also, das ist einfach ein Foul und man muss es halt abpfeifen. Also im Stadion hat man das natürlich ein bisschen anders gesehen. Sachlich, wie der Fortuna-Fan an dem Nachmittag ohnehin im Allgemeinen war. Aber als ich dann die Wiederholung gesehen habe, das wurde dann beim halbzeitlichen Bierholen auf einem Bildschirm übertragen, habe ich gedacht, okay, ja, das muss der Schiri abpfeifen, dass das dem Torwart richtig wehtut und dann auch zu der Auswechslung führt, ist auch nur folgerichtig.
Ja, also es sah auf jeden Fall direkt auch im Stadion so aus, als hätte er sich da richtig noch schlimmer wehtun können. Und ich habe sofort verstanden, warum man da abpfeift. Ich habe es dann weniger verstanden, als der Torwart da noch länger irgendwie behandelt werden musste, dass die Fans da so ausgerastet sind. Weil, also das sah man eigentlich, fand ich auch im Stadion ganz gut. Das war kein Simulieren. Aber das war beim Torwart.
Ja.
Muss man sagen, sind die Fürther durchaus mir negativ aufgefallen, das ganze Spiel über, immer wenn sich die Möglichkeit ergeben hat und der Schiri nicht selber das Spiel langsam gemacht hat, möglichst lange auf dem Boden liegen zu bleiben, um den Spielfluss zu stören, keine Ahnung, vielleicht haben sie auch gehofft, dass nicht jeweils 6 Minuten nachgespielt werden oder auf diesem Täfelchen auch keine 7 mehr anzuzeigen ist oder so. Aber das war schon extrem auffällig und ich verachte sowas eigentlich auch, dass das eigentlich von den Bambinis an die Kinder auch schon lernen, wie man da ein bisschen länger liegen bleibt. Also das war sehr auffällig.
Die Fürther haben einzig verstanden, Spielfluss unterbricht in Düsseldorf nur einer. Und das ist die Fortuna.
Ja. Ja, und genau das tut die Fortuna dann ja eigentlich auch. Also mit diesem verschossenen Elfmeter kommt ja dann irgendwie Sand ins Getriebe, die Abläufe funktionieren irgendwie nicht mehr gut genug, kleine Details funktionieren nicht mehr und das ist halt einfach insgesamt so, aber ganz besonders ist das dann ja in der 40. Minute so, als eine ganz entscheidende Situation passiert für den restlichen Verlauf des Spiels. Der übliche Kastenmeier des Tages. Fortuna versucht halt wieder, wie sie es eigentlich das ganze Spiel heraus ja gut gemacht haben, das vierte Anlaufen zu umspielen. Das klappt dann halt nicht so richtig. Es gibt dann halt diesen Moment, wo man es wahrscheinlich irgendwie noch einigermaßen retten könnte. Da kann man halt den Ball 10 Meter vor der eigenen Mittellinie einfach auf die Tribüne schlagen. Das unterlässt Kastenmeier aber dann, versucht dann halt irgendwie noch was zu retten, indem er halt den Gegenspieler umspielt. Das klappt halt nicht. Dann gibt es eigentlich meiner Meinung nach immer noch diesen Moment, wo er halt mit einer Grätsche den Ball in Richtung Auslinie grätschen könnte. Das macht er aber auch nicht, so dass es dann zu einem offenen Kampf um den Ball kommt. Und das kann halt auch einfach komplett nach hinten losgehen.
Ja.
Also ich habe jetzt auch einige Takes gelesen dazu, dass das nicht mal ein Foul an Kastenmeier gewesen sein soll. Das sehe ich nicht so. Also das erste Einsteigen ist absolut in Ordnung. Als Kastenmeier dann, und er wäre halt als Erster am Ball gewesen, versucht aufzustehen, drückt ihn dann halt einfach, der vierte Stürmer Ragnache ist es, glaube ich, drückt ihn halt einfach dann nochmal runter und das ist dann halt schon ein Foul. Aber das ist wirklich ganz hart an der Grenze und wenn man Pech hat, wird es halt nicht abgepfiffen. Und generell kann diese Situation einfach komplett ins Auge gehen. Das wissen wir alle, das haben, glaube ich, auch alle im Stadion so gesehen und das ist natürlich irgendwie auch nicht das erste Mal, das ist extrem ärgerlich, aber sowas passiert halt einfach. Ja, mehr oder weniger jedes Spiel und man muss einfach ziemlich glücklich sein, dass die Fortuna da halt irgendwie schon nicht mit 0-1 im Rückstand gerät. Aber eigentlich kann man sich da wirklich nicht beschweren, wenn es passiert.
Nein. Genau. Kurze Zeit darauf passiert es ja dann auch.
Jo.
Und es ist wieder so eine Situation, wo man sich hinten aus der Abwehr rauskombinieren will, als wäre man, keine Ahnung, Real Madrid. Ich denke da, dass dieser Befreiungsschlag dann von De Weijs, der kommt natürlich den verwertet dann Fürth auch mit 3-1 Kontakt relativ schnell, aber schon vorher dieses Rumgepasse da hinten, das war mir alles viel zu riskant. Also ich glaube auch, dass Kastenmeier zwar ganz gut am Ball ist, aber man sollte aufpassen, dass man ihn nicht als Feldspieler demnächst immer einbezieht, weil dann wird das irgendwann jede Mannschaft verstehen, dass wenn man dann nur genug Druck auf Fortuna macht, dass dann es auch mal zu einer Chance kommt mit einem hohen Ballgewinn und dann geht es ganz schnell zu Chancen gekommen werden kann. Also das fand ich generell nicht so gut, dass sie so hinten so viel klein-klein gespielt haben.
Aber ist da nicht das eigentliche Problem, dass der Befreiungsschlag nicht gut ist?
Ja.
Also die darf man halt so nicht nehmen. Ansonsten muss man eigentlich so weiterspielen. Ja. Sonst darf man sich nicht dazu entscheiden, mit einem Florian Kastenmeier in die Saison zu gehen als Nummer 1.
Ja, also ich muss es auch. Also Entschuldigung, Moritz, bitte.
Ist okay.
Ich finde, das ist eine wichtige Frage, weil es halt auch eine grundphilosophische Frage darüber ist, was will man eigentlich für eine Mannschaft sein diese Saison. Ich bin dafür, das spielerisch zu lösen, weil man dafür eigentlich die Mittel hat. Und ich sehe es nicht so, dass man... Also ich bin bereit, dafür das Risiko einzugehen. Ich sehe es wie Lou. Der Fehler ist dann quasi der schlechte Befreiungsschlag, den man dann halt mal macht. Aber immer nur Bälle rausspielen, hohe Bälle zu spielen, das funktioniert halt, das ist, glaube ich, da hat ist die Chance, dass der Ball dann auch weg ist, dass man den Ball in den eigenen Reihen behält, nicht viel höher. Weil wenn man dann halt das Kopfballduell gegen so einen Innenverteidiger, Zweitliga-Innenverteidiger, Zweitliga-Sechser, dass man den mal verliert, das ist halt auch gegeben. Und deshalb bin ich eigentlich bei Daniel Thune, der das ja entscheidet. Ist ja nicht Florian Kastenmeier, der das entscheidet. Das haben ja einige missverstanden. Sondern es ist Daniel Thune, der das entscheidet. Deshalb bin ich da bei Daniel Thune, das weiter zu probieren und halt auch eher spielerisch zu lösen. Und was ich auch noch anmerken möchte, es hat ja auch durchaus mal geklappt, das spielerisch zu lösen. Und es wurde dann auch von den Zuschauern sehr positiv gutiert, wenn man es spielerisch gelöst hat. Das ist so eine Ambivalenz, würde ich sagen. Ja, wenn man es halt spielerisch löst und das halt gut findet und das halt auch gutiert, dann müsste man eigentlich auch pfeifen, wenn es spielerisch löst und es klappt, wenn man immer Bälle rausgeschlagen haben will. Ja, und nicht nur pfeifen, wenn es mal nicht klappt. Das ist ein konsequentes Handeln.
Ja. Ich möchte dir sehr beipflichten, Jan. Also ich finde es auch genau das. Und was in der Situation schief geht, ist dann halt in einem Moment muss man halt die Reißleine ziehen quasi und sagen so, jetzt kommen wir hier gerade nicht mehr raus und dann musst du den Ball nach vorne prellen. Und dann darfst du den halt nicht halb hoch in die Mitte spielen. Ja. Und das ist das, was schief geht. Ja. Und bis dahin kann ich es total verstehen und es ist eben genau dieser spielerische Ansatz. Das geht halt da einmal schief und es geht aber, naja gut, es gibt halt diesen Kastenmeier des Tages. Mhm. Und vielleicht wir sprechen jetzt eh schon immer die ganze Zeit so halb darüber, was das Problem bei Kastenmeier ist, für mich in meinen Augen, dass er halt diesen Reißleinen-Moment manchmal nicht checkt, nicht weiß, wann der ist. Und das bringt dann eben diese Kastenmeier des Tages-Situationen hervor. In diesem ganzen Spiel mit dem Ball, um die Pressinglinie zu überspielen, ist das alles nicht so schlecht. Aber es gibt eben diesen Moment, den hat Jordi Weiss in dem Moment auch begriffen und spielt ihn dann scheiße. Und der fehlt manchmal bei Kastenmeier, finde ich. Aber ich möchte dir total beipflichten. Und bis dahin gab es ja jetzt auch nicht besonders viele Abschlüsse oder krasse Ballgewinne der Fürther, während die Fortuna gerade ihr klein-klein Aufbauspiel macht.
Ja. Es ist auch absurd, Nicolas Gavoury dafür zu kritisieren, dass er spielerische Schwächen hat, aber halt einen spielerischen Fußball nicht zu unterstützen.
Ja.
Ich möchte nur die Widersprüche hier aufzeigen. dann macht Fürth es halt ziemlich gut und macht ein wirklich nettes Tor. Natürlich macht das Branimir Rigotta, den wahrscheinlich... Immerhin muss der FC dafür 1 Million mehr bezahlen wahrscheinlich für das Tor. Das kann man noch positiv sehen. Und ja, es war klar, dass er trifft.
Ja.
Ja, irgendwo war es klar. Und es war halt auch klar, dass die scheiß Kölner es halt nicht hinbekommen, den vor Sonntag zu verpflichten. So, das hätte dem Spiel auch wirklich gut getan.
Absolut.
Allgemein kann man halt dieses Tor vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen besser verteidigen. Du hast es ja eben auch schon irgendwie in unserer Vorbesprechung gesagt, Moritz, dass da eigentlich auch viel begleitet wird und nicht wirklich eingegriffen. Aber natürlich machen die Fürther das wirklich unglaublich gut. Und dann geht man halt mit einem 0-1 in die Pause. Übrigens der erste Rückstand zu Hause seit dem ersten Spiel unter Daniel Thun zu Hause gegen Schalke 04. Das war im Februar. Also auch das zeigt, glaube ich, nochmal relativ deutlich, was Daniel Thun mit dieser Mannschaft gemacht hat und an welchem Punkt die Fortuna halt gerade steht und von wo die Fortuna eigentlich kommt und über was wir uns hier eigentlich unterhalten. Und ich glaube, letztendlich ist es dann auch richtig, dass man eigentlich in der Pause erstmal keine großen Wechsel vornimmt und sagt, wir versuchen es genauso weiter. Die Abläufe müssen halt wieder genauer werden, aber an sich hat das eigentlich ganz gut funktioniert und wir versuchen es jetzt einfach nochmal auf genau diesem Wege.
Ja, aber ich finde es ja nicht, dass es gut funktioniert hat. Das hatte ich ja schon gesagt. Das letzte Drittel wird nicht erreicht. Und man kann natürlich sagen, wenn man so wieder in die zweite Halbzeit startet, wie man in die erste gestartet, vielleicht entwickelt sich da was. Aber es ist schon. Ob man dann die Funkelviertelstunde warten muss für den Wechsel, weiß ich nicht.
Aber was wäre jetzt dein erster Wechsel gewesen? Also auch genau die Wechsel, auf die dann, die Thun dann letztendlich auch vorgenommen hat? Oder hättest du dann halt zum Beispiel jetzt direkt. Wärst du direkt auf einen Flügelspieler gegangen, zum Beispiel auf Karbovnik? Ich glaube, da können wir jetzt schwer was dazu sagen, weil wir den alle noch nicht wirklich gesehen haben. Der wäre natürlich eine Option gewesen. Die andere Option ist dann halt direkt Bar, der dir halt sehr, sehr viel bringt dann für den Flügel natürlich, aber eben auch extrem viel Unsicherheit defensiv und einfach schematisch her, glaube ich, mehr oder weniger alles ändert und alles auseinanderreißt.
Ja, also an Bar hatte ich ja halt auf gar keinen Fall gedacht, sondern ich glaube, dieser 60-Minuten-Wechsel, der ist schon interessant. Ob man da dreimal wechselt zur Halbzeit, das dafür war halt dann natürlich die erste Halbzeit dann nicht dramatisch genug. Ja, das sehe ich ja auch ein. Dass man dann geht ja eigentlich mit dem 1-0 in dieser Halbzeit durch ein Ruven Hennings Elfmeter-Tor. Aber ich hätte halt darüber nachgedacht, Jorrit Henriks früher eine Chance zu geben. Zum Beispiel, um halt einen anderen Spielaufbau hinzubekommen. Kann man drüber nachdenken. Ob Peterson früher eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt nicht der große Peterson-Fan. Aber
ja, als es dann zu diesem Wechsel kommt in der 64. Minute, ich meine, der Wechsel kündigt sich schon an, als es noch 0-1 steht. Ich glaube, da machen sich die drei draußen schon bereit. Aber es steht eben schon 1-1. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Fortuna extrem gefährlich nach Standardsituationen wird. Vorher kommt die Fortuna schon auch immer wieder über Standardsituationen oder über Flanken mittlerweile in den Strafraum, was allerdings vom Schiedsrichter relativ deutlich immer unterbunden wird. Also man muss ihm ja zumindest zugutehalten, dass er eine sehr klare Linie hatte. Also eigentlich jeder körperlich geführte Offensiv-Zweikampf der Fortuna in der Luft wurde abgepfiffen. Da würde ich jetzt nur mal ganz exemplarisch nochmal irgendwie aus der 58. Minute ein Foul halt nennen, ein vermeintliches Foul, wo der Torwart nach der Ecke halt rauskommt, auch außerhalb des Fünfers den Ball fallen lässt. Ich glaube, gegen Ginczek oder gegen Kowniacki springt er da. Der Ball fällt dann, glaube ich, auch auf den Elfer-Punkt, wo ihn, glaube ich, dann Düsseldorfer hätte aufs Tor schießen können. Also wäre es eine ziemlich gute Aktion gewesen. Und es wird halt abgepfiffen. Es ist ziemlich klar, halt einfach gar kein Foul. Es sind auch mehrere solche Aktionen. Besonders Ginczek hat das sehr viel gegen sich abgepfiffen bekommen im ganzen Spiel. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Und da hat man eigentlich schon gesehen, dass der vierte Ersatztorwart, der dann zur Halbzeit für den verletzten Stammkeeper kommen musste, extrem unsicher ist. Und das sieht man halt eben auch, als das 1-1 fällt. Weil ich würde sagen, der Ball ist jetzt kein kompletter Torwartfehler, aber an einem guten Tag hält er ihn auf jeden Fall ein ordentlicher Zweitligakeeper.
Das eigentlich widerspreche ich dir. Der ist halt hart und passiert unter die Latte. Den Manuel Neuer kriegt vielleicht die Flossen hoch.
Aber Manuel Neuer kriegt nachher schnell die Flossen hoch, wenn er reklamiert.
Vielleicht hebt er den Arm schon im Arm hoch und mit Glück trifft er den Arm. Wenn dann da genug Spannung, ich weiß nicht, wie viel Spannung in dem Reklamierarm ist. Ob der so eine Granate von André Hoffmann abwehrt. Aber da waren wir auch schon während des Spiels uneinig.
Ich sehe es aber so wie du, Moritz. Sehr guter Kopfball.
Ja, stark. Schöne, reiht sich eigentlich ein in die Stärke nach Standards, die man in diesem Spiel hatte. Und schönes Ding.
Ja, die man ja auch schon insgesamt in der Saison hatte. Also ich glaube, das ist vielleicht etwas, was positiv ist. Standardstärke ist halt Teil dieser Effizienz, die man hat vorne, die man haben muss, weil man nicht so viel kreiert. Dann dauert es mit dem VAR noch ein wenig, bis das Tor dann durchläuft. Und dann dreht die Fortuna das Spiel.
Kurz mal noch sagen, das war in meiner Erinnerung das allererste Mal, wahrscheinlich stimmt das natürlich nicht, aber dass eine Wahrentscheidung zugunsten der Fortuna eine Schiedsrichterentscheidung entscheidet, das kann man kurz mal festhalten. Das wird auch nicht mehr so häufig passieren und ist in der Vergangenheit auch nicht häufig passiert.
Dass das übrigens kein Abseits war.
Na, völlig offensichtlich.
Ja, aber wenn man sich diese Wiederholung anguckt, super komplex war das nicht zu sehen. Also klar, der Spieler, der dann halt das Abseits aufhebt, ist hinter Hoffmann. Aber das kann man auch sehen, meines Erachtens. Aber okay, ist doch egal.
Ja, auf jeden Fall nimmt die Fortuna dann den sich schon anbahnenden Dreifachwechsel trotzdem vor. Für Hennings, Appelkamp und Sobotka kommen Peterson, Klaus und Hendricks. Das heißt, man geht eben ganz klar auf die Flügelspieler und man kann vielleicht ist das jetzt eigentlich auch nochmal der richtige Moment, um nochmal zwei Sätze zu Hendricks zu verlieren. Schon auch vorher angesprochen, unter der Woche verpflichtet worden von der Fortuna für ein Jahr ausgeliehen. Es soll wohl eine Kaufoption geben im Falle eines Aufstiegs. Ist aber, glaube ich, entweder nicht so richtig klar, aber ich glaube, man kann sich ja vorstellen, dass dann auf jeden Fall die Chancen einer Weiterverpflichtung ganz gut wären, aber das ist natürlich noch nebenweit entfernt. Bevor wir jetzt weiter ins Spiel gehen, vielleicht erstmal die Frage, wie er euch gefallen hat, weil es war jetzt ja schon relativ viel Zeit mit einer halben Stunde, um irgendwie mal auf ihn zu schauen. Und ich glaube, man kann schon irgendwie sagen, man muss sich da jetzt, glaube ich, nicht allzu viel Sorgen um den machen. Also ich fand, der sah extrem gut aus in der kurzen Zeit, sodass man da eigentlich jemanden hat, den man bedenkenlos einsetzen kann.
Ja. Präsenz. War
der Stadion-Eindruck?
Ja. Es war irgendwie von vornherein klar, hallo, ich bin der Neue, ich bin ab jetzt der Chef hier auf dem Platz.
Ja, ich fand das auch gut und ich hoffe, dass sich die Fortuna und die Mannschaft an ihn anpasst und nicht umgekehrt. Es gab einen Pass, den er spielt, super geiler Pass auf Pettersson. Und Pettersson ist halt einfach eine Liga zu klein für diesen Pass. Der checkt halt nicht, dass es halt einfach genau der richtige Pass ist und er ist halt woanders. Und das fand ich halt irgendwie einen schönen Moment, wo man gesehen hat, ja, Pettersson halt, muss halt lernen, dass solche Pässe jetzt kommen können von Hendricks. So hoffe ich natürlich in meinem Optimismus. Und ich hoffe nicht, dass Jurid Hendricks sich denkt, oh, ich muss jetzt Pettersson andere Pässe spielen, sondern diesen Pass soll er beibehalten und der Laufweg muss ein anderer werden.
Also vielversprechend. Alles, was man in der halben Stunde wirklich sehen konnte. Und ich bin sehr gespannt, ob er relativ schnell jetzt halt zur Startelf gehören wird.
Also meine Theorie, die ich gerade schon in der Vorbesprechung geäußert habe, bis zum Kreuzbandriss spielt der jetzt jedes Spiel Anfangsformation.
Bin ich auch sehr gespannt, weil das natürlich auch deutliche Implikationen dann für andere Spieler hat, denen man den Startelf-Einsatz nicht sofort aberkennen will oder man muss in der Formation noch viel mehr irgendwie Experimente machen und hin und her jonglieren, als man das jetzt gegen Fürth schon gemacht hat. Aber ich denke, zu dem Punkt werden wir noch genug kommen in den kommenden Wochen und ja vielleicht auch, wenn wir gleich noch auf das Braunschweig-Spiel schauen wollen. Was wir vielleicht jetzt dann noch nicht so sehr von ihm gesehen haben, ist das Spiel gegen den Ball. Also auf jeden Fall wurde er da jetzt noch nicht so stark gefordert als vielmehr in diesen Aufbausituationen. Aber das war halt eben auch genau das, was das Spiel zu dem Augenblick verlangt hat, weil die Fürther ja eigentlich nur noch über vereinzelte Gegenstöße mal über die Mittellinie gekommen sind. Das ganze Spiel aber eigentlich vor allen Dingen darum ging, ob es halt die Fortuna schafft, irgendwie mal ins letzte Drittel zu kommen. Und ja, das hat halt eigentlich immer relativ leidlich funktioniert. Wenn es aber funktioniert hat, dann waren es eben vor allen Dingen immer die Standortsituationen und folgerichtig fällt dann eben auch in der 20. Minute nach einer Ecke das 2:1. Auch eigentlich eine sehr spannende Situation. Also ich glaube, ich habe mich zweimal kurz vorher irgendwie geärgert. Das eine Mal war, als David Kubiatski nicht ausgewechselt wurde, weil ich mir das ziemlich deutlich gewünscht hatte, weil er eigentlich schon wieder ständig am Hadern war und mir auch einfach nicht auffällig genug war. War dann auch schön zu sehen, dass direkt vor dem Tor sich Tune nochmal Kubiatski herbeiruft und lange auf ihn einredet und ihm da wahrscheinlich auch gesagt hat, David, im Spiel bleiben, du musst drin bleiben, versuch dich weiter zu konzentrieren, und wirklich keine zwei Minuten später fällt dann halt dieses Tor. Und außerdem habe ich mich geärgert, als ich gesehen habe, dass Pettersson die Ecke schießt. So, eine große Historie darin, keine guten Standardsituationen zu schießen, und macht das dann richtig gut.
Der hat dann nachher noch einen ganz guten Freistoß geschossen, der ankam. Also wer weiß, was sich da gerade noch in Bewegung setzt. Ja.
Vielleicht ist das ja schon das erste Zeichen dafür, dass sich Pettersson an Hendricks anpasst und nicht umgekehrt.
Sehr schön, ja. Irgendwie 2:1-Führung. Und mit dem 2:2 hatte ich nicht mehr gerechnet, weil Fürth eben keinen Eindruck gemacht hatte, dass die jetzt noch groß aufs Düsseldorfer Tor schießen würden.
Da haben sie ja auch nicht.
Darf ich jetzt noch mal ganz kurz hier reingrätschen? Gleiches Ding wie eben. Fällt das Tor gegen einen normal guten Zweitligatorhüter? Also ich sage da auch ganz klar, der Ball ist auf jeden Fall haltbar.
Das 2, boom.
Aber schwer.
Voll, aber ich habe auch das Gefühl, da steht ja noch so ein Innenverteidiger irgendwie vor dem Torwart und da gibt es Abspracheprobleme. Der Innenverteidiger zieht irgendwie relativ kurzfristig doch noch seinen Körper aus der Schussbahn. Ich glaube, es ist eine Verbundsgeschichte zwischen diesem Innenverteidiger und dem Torwart.
Ich finde es auch eine müßige Diskussion, weil du nicht, das ist halt kontrafaktisch, das führt uns, glaube ich, jetzt in unserer allgemeinen Analyse des Spiels nicht so weit.
Ich würde beide Tore nicht sagen, dass das ein klarer Torwartfehler ist. Beide, nein, gehen nicht auf Kappe des Torhüters.
Auf wessen Kappe geht denn das 2:2?
Such dir einen aus.
Wie groß ist die Kappe?
Ja, vor allen Dingen würde ich mal sagen, es geht mal wieder auf die Kappe des gesamten Teams irgendwie.
Ja, genau.
Weil mal wieder die Fortuna nicht schafft, nach einem neuralgischen Moment des Spiels, wo sich halt die Spielstatik ändert. Also man geht in Führung, auch im Spiel, einfach im Spiel zu bleiben, die Konzentration hochzuhalten, sondern mal wieder gibt man das innerhalb kürzester Zeit halt irgendwie aus der Hand, leistet sich da auch, glaube ich, schon bevor diese Elfmetersituation passiert, irgendwie einen Haufen von Situationen, wo man das eigentlich unterbinden kann. Und ja, dann stellen sich halt irgendwie erst Tanaka und Device auch noch extrem trottelig an. Und es ist eigentlich fast egal, für was man da letztendlich dann den Elfmeter gibt. Also da hätte man noch 2 Elfer für geben können.
Exakt, ich finde es ein bisschen absurd, dass halt quasi der Schiedsrichter offenbar die zweite Situation für Elfmeter würdig behält, wo ich mir denke, das Tanaka-Ding ist so offensichtlich Handspiel, da brauchst du halt gar nicht hingucken. Und da ist nämlich, es hat nämlich relativ lang gedauert und da hat nämlich dann der Balljunge einem schon auf der Tribüne deutlich gemacht, okay, das gibt's Elfmeter. Dass Rigotta den dann eiskalt rechts unten rein versenkt.
Das war doch also für mich. Insgesamt war das ja schon eine ziemliche Chaos-Situation. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wer der Typ da ist, der der 20er, der dann am Ende gefoult wird, aber der wird ja vorher schon fast von Hoffmann oder Hendricks zu Fall gebracht und rettet sich noch gerade auf einem Bein in den nächsten Zweikampf, um da dann den Elfmeter rauszuholen. Also da war absolutes Chaos im Strafraum und das muss man dann eigentlich irgendwie mit Ach und Krach lösen und dann kommt es zum Elfmeter und ja. Dann also steht 2-2.
Unter die Kappe des Schuldigen müssen mindestens 8 Leute passen. Eine große, große Kappe. Und nochmal zum Schiedsrichter, weil er generell, finde ich, eher schlecht war. Meine Theorie zu, warum er den Foul-Elfmeter gibt und nicht den Handelfmeter, weil er, glaube ich, nicht stark genug war, um einen Handelfmeter zu geben, wo es gegebenenfalls irgendwie strittig sein könnte. Dann gibt er lieber den Foul-Elfmeter, da gibt es viel weniger Diskussionen und man hat nicht auch noch, während einem das Spiel die ganze Zeit schon komplett entgleitet und es alles schief läuft, nicht noch so eine Handdiskussion dabei. Dann machst du halt den Foul-Elfmeter draus, weil wenn du auswählen kannst, dann hast du eine einfachere Variante.
Okay.
Ja. Das ist auch mein Gedanke, dass der halt hinterher in seiner DFB-Schiedsrichterbewertung halt stehen haben will, dass er einen unstrittigen Foul-Elfmeter gepfiffen hat. Das ist bestimmt wieder irgendeine komische DFB-Bewertungssache. Das muss irgendwie damit zu tun haben.
Was ich glaube auch
zusätzlich noch spannend fand, war das, da habe ich irgendwie auch ehrlich gesagt ein bisschen an mir selber gezweifelt, dass auch der Kommentator, der Sky-Kommentator, eigentlich direkt bei der ersten Ansicht der Szene halt gesagt hat, ja, Hand weiß ich nicht genau, das ist schwer zu sagen, ob es da eine aktive Bewegung zum Ball hin gibt. Man denkt sich so, ich dachte mir so, ja, die gibt es schon. Ja. Ist unstrittig. Das habe ich auch erst kurz überlegt, was ich da irgendwie nicht sehe, aber ja, anscheinend waren da auf jeden Fall der Schiedsrichter und der Kommentator auf einer Linie. Das ist ja auch ganz schön, wenn das...
Beruhigend, ja. Ja.
Ja, leider ist es dann ja auch genauso, wenn es einen Elfmeter gegen die Fortuna gibt, so sicher wie Ruven Hennings eigentlich jeden Elfmeter reinschießt, so sicher springt Kastenmeier immer in die falsche Ecke. Also der ist ja auch eigentlich nie mal irgendwie dran oder mal in der richtigen Ecke, der ist immer in der falschen Ecke. Da wusste man auch sofort, dass es 2-2 stehen würde und steht es dann auch. Und ja, danach geht dann ja auch dieser Spielfluss, den die Fortuna nach dem Ausgleich irgendwie noch hatte, auch ohne dass sie da Fürth jetzt komplett reingedrückt hat. Aber da war sie trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen näher am Tor, als es dann letztendlich in den letzten 15 Minuten des Spiels gewesen ist. Man schafft es dann noch irgendwie so ein, zwei Mal ganz gut irgendwie nach vorne, aber richtig gefährlich wird man da auch nicht mehr.
Nein. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch nicht noch irgendwelche Details rauszuziehen. Nee, sondern.
Aber ich habe noch eine Frage, weil ich mich meine zu erinnern, dieses 3-3 gegen Fürth damals, da hat Fürth, meine ich mich zu erinnern, auch mit einer Raute gespielt.
Also vor 2 Jahren, meinst du?
Genau, also ja. Da, wo Schinter sich verletzt hat, auch so ein relativ vogelwildes Spiel. Aber da hat, glaube ich, Rösler mit einem flachen 4-4-2 gespielt, was dafür gesorgt hat, dass Fortuna auf den Außen immer wieder an dieser Fürther Raute vorbeigekommen ist. Der hat ja jetzt mit diesem Dreifachwechsel schon auch auf 2 echte Flügelspieler mit Klaus und Peterson gesetzt. Habt ihr das Gefühl, dass dann über die Flügel ein bisschen mehr passiert ist?
Ja, auch weil Tim Oberdorf in Dribblings gegangen ist und plötzlich mal aus. Er
hatte mehr, aber auch mehr Unterstützung ein bisschen, ja.
Also die fehlenden Außen habe ich ja schon gesagt, dass ich das für ein Problem hielt.
Und Oberdorf hat auch ein paar sehr gute Zuspiele von Florian Kastenmeier bekommen, übrigens. Vor allem in der zweiten Halbzeit.
Ja, der parallel ausgepfiffen worden ist.
Ja, also das kann man auch, glaube ich, nochmal ganz deutlich erwähnen, wie überragend er das in der zweiten Hälfte gemacht hat, nachdem man halt so einen fetten Bock geschossen hat. Erstens, nachdem man halt von den eigenen Fans halt ausgepfiffen wird, hat der noch ein paar absolut überragende Bälle gespielt, fast auf die Höhe des gegnerischen 16ers, auf der rechten Seite vor allen Dingen, weil das eigentlich immer das war, was freigelassen wurde. Ganz zentraler Part da drin, dass die Fortuna Fürth halt in der zweiten Hälfte so gut beherrscht hat und hat das wirklich richtig, richtig gut gemacht.
Und aber auch ich habe das nicht so interpretiert, dass Florian Kastenmeier ausgepfiffen wurde, sondern dass Pässe nach hinten generell mit Pfiffen belegt wurden.
Ja. Können wir gleich noch genauer drüber sprechen. Nur noch ganz kurz zum Abschluss vielleicht. Florian Kastenmeier hat einen Großteil Teil seiner Pässe angebracht, hat eine hervorragende Passquote, was natürlich auch auf dieses Hin- und Herschieben zwischen Innenverteidigung und Torwart zurückzuführen ist. Er hat aber auch über die Hälfte seiner langen Bälle beim eigenen Mann angebracht. Wenn man da dann so ein paar Befreiungsschläge, die halt irgendwo hingehen, rausrechnet, ist das auch nicht so schlecht. So das Spiel, was der macht, ist nicht so schlecht. Also es ist halt so gewollt und es ist nicht so schlecht.
Also ich glaube, da muss man, ich habe das ja auch, ich habe das glaube ich während des Spiels auch so Tim gesagt, so von wegen, der wird gepfiffen und jetzt kommt in dem Moment halt der perfekte Pass auf außen. Aber das ist ja nicht rational, dieses Gepfeife. Sondern das ist, dass man Unmut darüber haben kann, dass Florian Kastenmeier gewisse Schwächen hat. Das teilen wir ja. Dass er gewisse Schwächen hat, das sagen wir jede Folge. Der Kastenmeier der Woche, der von uns so benannte, der taucht halt regelmäßig auf. Das ist halt Teil seines Spiels. Es ist nicht nur Teil des Spiels, das ihm vom Trainer mitgegeben wird. Ich glaube, da kommen dann halt gewisse Dinge zusammen, dass der Trainer das möchte, dass so gespielt wird und dass Kastenmeier, wie Moritz, du das gesagt hast, in gewissen Momenten nicht sieht, wann er halt das Ding beenden muss mit einem langen Ball raus. Und das ist, glaube ich, für mich noch nicht mal das Hauptproblem, sondern damit kombiniert es ja noch eine gewisse Schwäche in der Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen, die halt er auch hat. So. Trotzdem ist egal, pfeift man einen eigenen Spieler nicht aus.
So. Und ja, und diese Theorie, die Tim gerade aufgemacht hat, dass er das Zurückspielen ausgepfiffen wurde, mag vielleicht bei vielen Leuten so gewesen sein. Es wurde ja dann aber auch viel aufbereitet, was dann im Nachgang noch in den verschiedenen Netzen so geteilt wird. Und da geht es doch schon auch ganz eindeutig gegen Kastenmeier. Das heißt, ich glaube nicht, dass es so eindeutig nur gegen den trägen Spielaufbau der Fortuna gemeint war, sondern schon auch gegen Florian Kastenmeier. Und das, und man kann über beide Pfeifarten diskutieren. Ich finde vor allem Letzteres, also das Auspfeifen des eigenen Spielers während des Spiels, das Allerletzte, also und auch wirklich so überhaupt nicht zielführend. Und das andere, da gab es ja auch ein bisschen geteilte Meinungen zu in verschiedenen. Ich glaube, Gianni Costa hat beide Meinungen, die hat er in jeweils unterschiedlichen Artikeln so vertreten. Ob das denn jetzt gerechtfertigt ist, dass die Fortuna-Fans oder Teile dieser Fans eben die Mannschaft für ihre Art zu spielen auspfeift.
Ja, also ich finde, wenn man halt die Mannschaft für ihre Art zu spielen das auspfeift, wenn es wirklich um die Art zu spielen geht und nicht um den Einsatz, ich finde, dafür kann man Mannschaften sehr wohl mal in der Halbzeit oder am Ende eines Spiels halt irgendwie auspfeifen, ganze Mannschaften. Wenn man das Gefühl hat, dass die sich alle nicht reinhängen, das kann man schon machen. Wenn man das aber im Spiel macht, wenn die Mannschaft sich komplett reinhängt, wenn es wirklich nur um die Spielweise geht, dann ist es ja eigentlich auch ein Auspfeifen des Trainers. So, dann ist es eine ganz klare Kritik an dem, was der Trainer der Mannschaft mit auf den Weg gibt. Und da bin ich mir sehr unsicher, ob das eigentlich das ist, was die Fans tun wollen. Das wollen sie nämlich, glaube ich, nicht. Und dann ist es letztendlich in der ganzen Konsequenz eben doch ein Auspfeifen von Kastenmeier, auch wenn man das vielleicht eigentlich so gar nicht verstanden haben will. Aber letztendlich ist es halt das. Und das finde ich einfach auch absolut nicht in Ordnung. Weil auch Spieler kann man vielleicht mal auspfeifen, wenn sie sich nicht reinhängen. Sie sich ganz offensichtlich nicht in das Mannschaftsgefüge halt irgendwie hinein. Also ich meine, jetzt wird jetzt ein bisschen schamig, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So, wenn Spieler sich komplett hängen lässt.
Wenn er quasi schon mehrfach Interviews gibt, ich will eh woanders sein, ich will keine Leistung mehr bringen.
Ich habe jetzt, am Wochenende so einen Twitter-Schnipsel gesehen, wo halt PSG ein 3-5-Konter hat. Da geht dann halt irgendwie der eine Pass an der Mittellinie nicht auf Kylian Mbappé und der bleibt einfach stehen und dreht sich halt um, sodass es dann halt in der Zwischen, danach gibt es dann noch einen 2-5-Konter und am Ende fehlt genau am langen Pfosten, wo er sein Laufweg gewesen wäre, halt ein Spieler. So, da kann man jemanden auspfeifen, aber das ist Mickey Maus Fußball, die gewinnen natürlich das Spiel trotzdem, es ist egal, ob der sowas macht. Aber für solche Aktionen kann man Spieler sehr wohl auspfeifen, aber nicht in so einer Situation und vor allen Dingen nicht für die ihnen ureigene Spielweise. Also wenn man einen Florian Kastenmeier dafür auspfeift, dass er halt mit dem Ball am Fuß versucht, das Spiel zu bestimmen, das ist das, was ihn als Spieler ausmacht. Der ist da vielleicht nicht auf absolutem Top-Niveau und der hat da halt Fehler drin. Aber wenn man nicht will, dass er das macht, dann braucht man ihn eigentlich fast gar nicht aufstellen, finde ich. Weil das ist halt das, was ihn ausmacht und das sind halt seine Charakteristika und deswegen will man ihn halt eben auch auf dem Platz haben.
Ja, aber Daniel Thun will ihn auf dem Platz
haben. Ja, eben.
Sorry. Weil ich gebe dir vollkommen recht, aber diese Kommentare und so zielen ja schon dann auch drauf ab, dass man ihn halt nicht gerne im Tor sehen möchte. Ja, und das ist mit diesen Pfiffen gemeint und das ist das Allerletzte.
Ja, vor allem, weil man ja weiß, also ich meine, es gibt genug Interviews mit Spielern und Ex-Spielern, wo gefragt wird, was macht das mit einem, wenn man ausgepfiffen wird? Und die Antwort ist immer gleich. Es gibt da gar keine Grauzone. Es schadet der Leistung des Spielers, der ohnehin, der verunsichert wird, und es schadet der Leistung der Mannschaft. Das heißt, wenn du das hintenrum Spiel im Spiel auspfeifst, wenn du Florian Kastenmeier auspfeifst, erst recht, wenn du eben einzelne Spieler auspfeifst, dann schadest du als Zuschauer der Mannschaft und dem sportlichen Erfolg des Teams, für das du bist.
Und Kastenmeier hat das ja sogar selber gesagt. Ich überlege gerade, ob das in dem vereinseigenen
Podcast... Ja, ich glaube schon, ja.
Es war auf jeden Fall in irgendeinem Vereinsmedium, wie sehr sowas halt belastet und wie schwer das ist, damit umzugehen. Und vor allen Dingen infolgedessen ist es einfach eine absolute Unart, das zu tun.
So, jetzt sprechen wir gerade noch über Punkt Nummer 1. Das Zweite ist ja, wann pfeifst du eine Mannschaft an sich aus oder so. Doch nicht am 4. Spieltag, nachdem die Mannschaft unter Thun super viel gewonnen hat und am 4. Spieltag noch nicht abgeschlagen Erster ist, fängst du an, da, also was weiß ich, du kannst ja meinetwegen, wenn du jetzt nach 20 Spieltagen das Gefühl hast, ja, die haben halt keinen Bock, so, das ist denen halt so anstrengend, die haben halt keinen Bock, dann kann ich auch verstehen, dass man irgendwie angepisst wird mit der Mannschaft. Ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht pfeifen, aber es wird ja häufig so von wegen, das ist unser, so können wir halt Kritik äußern, weil Kritik äußern, klar, so, das ist unser Medium, ist quasi im Stadion, da können wir unsere Kritik anbringen und wie sollen wir das anders machen? Das ist quasi unser Weg. Aber da muss man doch nochmal darüber nachdenken, woran man da jetzt gerade Kritik äußern möchte und was da jetzt... Also,
ich möchte das Ganze zu einem Abschluss bringen. Was soll man als Anhänger sonst machen? Hinterher einen Brief schreiben, fragt Gianni Costa. Ich mach mal den Vorschlag, nehmt einfach einen Podcast auf.
Dann so! Kann Kritik loswerden. So, ihr seid frustriert, habt keinen Bock, ihr habt noch nicht so viel erreicht als Fan. Genau, macht einen Podcast, wie wir auch.
Ja, auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, bevor man ausweift, sollte man vielleicht wirklich besser einen Brief schreiben.
Zumindest in der Situation. Ich finde, es gibt Situationen, ja, wo du Spieler auswerfen kannst, wo du auch eine ganze Mannschaft
auswerfen kannst. Wenn irgendwas fundamental halt nicht in Ordnung ist. So. Aber
da sind wir sehr weit weg von.
Ja, sehr, sehr,
sehr, sehr weit weg. Einzelne Spieler auspfeifen, deswegen finde ich schwierig und die ganze Mannschaft im 4. Spieltag, was soll die Scheiße? Ja. Ich bin genervt, dass wir darüber jetzt reden mussten, dass es überhaupt ein Thema ist. Ja, das fuckt mich mit am meisten ab. Okay, Florian Kastenmeier, tut mir leid, der halt das erleben muss, aber mich persönlich fuckt am meisten ab, dass wir über diese Scheiße jetzt reden müssen. So ein unnötiger Mist.
Ja. Und ich hoffe irgendwie, dass diese Diskussion, die darüber jetzt losgetreten wurde, zumindest bewirkt, dass sich einige da auch nochmal hinterfragen.
Ja, also.
Ja, vor allem, glaube ich, wird man auch mit diesem Pfeifen eins bestimmt nicht erreichen. Und das ist da ein Umdenken, sowohl bei Daniel Thun als auch bei der Fortuna ganz generell. Kastenmeier wird auf jeden Fall jetzt am kommenden Wochenende gegen Braunschweig halt wieder im Kasten stehen.
Ja, das Einzige, was man erreicht, ist eben der Punkt, eben weil Daniel Thun ist, dass halt die individuelle Leistung eines Spielers schlechter wird und damit die Mannschaftsleistung. Und vor allem von einem wichtigen Spieler, der halt irgendwie der Torwart ist. Ja, das heißt, es ist einfach nicht so clever, das zu machen. Ah. Ich möchte jetzt aber doch noch eine Lanze brechen für die Fortuna-Fans im Stadion, indem ich den Übergang oder den Abschluss von diesem Fürth-Segment mit einem Zitat eines jungen Fans über Greuther Fürth hier wiedergebe, der auf dem Weg nach Hause mir doch das Herz geöffnet hat in seiner Weisheit. Wir liefen aus dem Stadion raus, man sah den Bus von Greuther Fürth. Dieser, sagen wir mal, 14-jährige Jugendliche sagte zu seinem Vater, ey, die sind so dumm, die haben nicht mal 4 Kleeblätter. Denk drüber nach. Ja, und vor allem Greuther Fürth muss drüber nachdenken. Ich war versöhnt in dem Moment, ein wenig.
Herzlichen Dank, wenn du uns heute zuhörst, melde dich bei uns. Dann nennen wir auch beim nächsten Mal deinen Namen.
Ja, sehr schön. Es gibt andere Mannschaften, die sind allein schon durch den Namen ihres Vereins sehr viel deutlicher dem Glück verbunden.
Mit dem Zusammenhalt.
Und gut, es gibt auch Mannschaften, die gehen da mehr auf den Zusammenhalt. Zwei dieser Mannschaften treffen am nächsten Samstagabend aufeinander. Das ist auf jeden Fall die große Gelegenheit für die Fortuna, ja, mit einem Sieg da ja vielleicht doch die ein oder andere kritische Stimme erstmal verstummen zu lassen und aus diesem mittelmäßig bis ordentlichen Saisonstart erstmal einen ziemlich ordentlichen zu machen. Es geht gegen die Braunschweiger, die ja bisher, glaube ich, weder Tor noch Punkt erzielt haben bzw. erreicht haben. Und ja, ich glaube, Jan, du warst jetzt sogar unter der Woche kurz in einem Braunschweiger Podcast zu Gast und hast da auch über die Fortuna gesprochen.
Ja, ich war bei Thomas vom Gegengeraden Podcast zu Gast, just bevor wir hier aufgenommen haben. Und Thomas hat sich revanchiert und uns eine Einschätzung, einen Blick auf die Braunschweiger Eintracht zukommen lassen. Ein Stück, in das wir vielleicht einfach jetzt reinhören. Also brauchen wir gar nicht hier unsere Halbweisheiten, unser Halbwissen loszuwerden, sondern Thomas vom Gegengerade-Podcast lässt uns an seinem Wissen und seiner Einschätzung zur aktuellen Saison teilhaben. Hören wir mal rein.
Hallo, Thomas vom Braunschweiger Podcast Gegengerade hier. Viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Aus dem Exil, der Fortuna-Podcast und allen Hörerinnen und Hörern. Ich darf euch heute vor der Partie am Samstag im Eintrachtstadion ein bisschen was über meine Eintracht erzählen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für die Einladung. Nach den 10 Jahren mit Thorsten Lieberknecht, die ich trotz des bitteren Abstiegs in die dritte Liga 2018 als die persönlich schönsten und besten Jahre mit meiner Eintracht bezeichnen würde, haben wir eine sehr wechselvolle, aber vor allem wenig konstante Zeit mit der Eintracht erlebt. Wir sind 2019 wegen eines um ein einziges Tor besseren Torverhältnisses in der dritten Liga geblieben, mussten uns in der Saison darauf einen Tag vor Trainingsbeginn einen neuen Trainer suchen, den wir dann mitten in der Saison auf Platz 5 liegend ziemlich unmotiviert gefeuert haben. Dennoch sind wir mit ein bisschen Glück aufgestiegen, weil unser eigentlich übergroßer Kader in der ersten Corona-Saison zum Vorteil wurde. Und was macht man mit einem Trainer, der einen zum Aufstieg verholfen hat? Richtig, man wirft ihn raus und holt einen neuen. Auch wegen einer fragwürdigen Kaderplanung und einem diesmal ziemlich sturen Festhalten am mehr als unglücklich agierenden Trainer Daniel Mayer ging es in der folgenden Zweitligasaison gleich wieder runter, wobei in Verein und Umfeld ziemlich viel Porzellan zerschlagen wurde. Ein bisschen hatte man dann aus den Vorjahren dann aber doch gelernt, und diesmal passten Kader und vor allem mit Michael Schiele auch der Trainer, sodass wir prompt, wenn auch etwas unverhofft, den Wiederaufstieg schafften. Die Truppe machte schon eine Menge Spaß, man hatte Charaktere geholt, die gut nach Braunschweig passten und in jedem Spiel ihr Herz auf dem Platz ließen. Eigentlich hatten wir nun also eine solide Basis, um in Ruhe Verstärkungen zu holen und mit Schwung in die zweite Liga zu starten. Aber Eintracht wäre nicht Eintracht, wenn sie nicht mal wieder sich selbst im Weg stehen würde. 7 bis 8 Liga-erfahrene Spieler wollte Sportdirektor Peter Vollmann holen, die, so sagte er, sofort erste Elf spielen können. Nun kann man schon mal darüber diskutieren, ob es als Aufsteiger mit schmalem Geldbeutel viel Sinn ergibt, mit dem Rest der Liga um erfahrene Spieler zu konkurrieren. Scheinbar war das wohl tatsächlich eher schwierig, denn 3 Wochen später verkündete Vollmann, der Markt sei überhitzt. Neue Verpflichtungen, Fehlanzeige. Die ersten Transfers beruhigten dann zunächst ein wenig die Gemüter. Saulo de Carli war ein alter Bekannter, der bereits unter Thorsten Lieberknecht bei der Eintracht war und einen bleibenden Eindruck in der Innenverteidigung hinterlassen hatte. Ein Fragezeichen gab es bei ihm allerdings wegen lange fehlender Spielpraxis. Hoffmann kam als Torwart von Bayern München, um den im Spätherbst seiner Karriere stehenden Felsic Feuer unterm Hintern zu machen. Und vor allem der sehr hoch eingeschätzte Emanuel Ferrei von Borussia Dortmund II als Zehner fand allenthalben viel Beifall. Soweit konnte sich das durchaus sehen lassen. Die Leistungsträger wurden alle gehalten und es gab dann noch ein paar weitere Transfers, wie Fabio Kaufmann. Soweit so gut. Nun wird es kurios. Die Ansage von Vollmann: Noch ein Stürmer und noch ein Innenverteidiger sollten kommen. Nun, Stürmer sind teuer, also wollte man dann irgendwann auf den neuen Innenverteidiger lieber verzichten, um mehr Geld für den Stürmer zu haben. Dann war sogar von zwei Stürmern die Rede, die kommen sollten. Nach der Verpflichtung von Anthony Uccia, ein Risikotransfer, Uccia hatte eine Saison praktisch so gut wie nicht gespielt, wurde die Suche nach einem Innenverteidiger doch wieder aufgenommen, da de Carli bis dato eher durchwachsen spielte. Nachdem auch Kaufmann die ersten Spiele auf der rechten Außenbahn nicht überzeugen konnte, ist plötzlich von einem weiteren Außenbahnspieler die Rede, nachdem er nun doch suchen wolle. Klingt komisch, ist aber so. Unterm Strich standen im letzten Spiel gegen Kiel ganze zwei Neuzugänge in der Startelf. Von einem von ihnen, nämlich Kaufmann, scheint man aber wie beschrieben eher enttäuscht zu sein. Emanuel Ferrei ist derzeit der Einzige, der aus dem Stand von den Neuverpflichtungen einen Standplatz sich hat erkämpfen können. Wir erinnern uns. 7 bis 8 ligaerfahrene Spieler sollten kommen, die allesamt sofort startelftauglich sein sollten. Nun zählt man den bereits in der letzten Saison ausgeliehenen Ihorst mit, gab es 9 Transfers plus einen, der eher für die Local-Player-Quote wichtig war. Aber nur einer der Neuzugänge scheint derzeit also offenbar tatsächlich startelftauglich zu sein. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit, daher schauen wir mal, was noch so passiert und ob sich die anderen Neuzugänge vielleicht doch noch besser akklimatisieren. Ich war und bin trotz der etwas seltsamen Transferpolitik aber überzeugt, dass Eintracht eine vernünftige Rolle in der Liga spielen kann. Dafür gibt es 2 Hauptgründe. Mit Michael Schiele haben wir einen Trainer, von dem ich wirklich viel halte. Und das Team bildet eine verschworene Einheit, was ein Pfand ist, mit dem man durchaus wuchern kann. Denn ein Team ist ja oft mehr als die Summe seiner Teile. Aber die Saison fing schon sehr unglücklich an. Ein eigentlich selbstbewusster Auftritt gegen den HSV mit viel Tempo und Zug zum Tor. Leider starb Eintracht dabei in Schönheit, weil man das Toreschießen vergaß. Ein ordentlicher Dämpfer. Gegen Heidenheim wollte man es dann besser machen, fuhr aber mit 0:3 nach Hause. So kam nach dem ernüchternden Start zum Pokal gegen Hertha auch nur zögerlich die Fans ins Stadion. Wer nicht dabei war, verpasste eine rauschende Pokalnacht mit einem Sieg der Eintracht im Elfmeterschießen. Und Eintracht zeigte nicht nur bei den Elfmetern, dass man tatsächlich doch Tore schießen kann. Es war jetzt alles angerichtet, der Knoten schien endlich geplatzt. Was folgte, war ein schwacher Auftritt gegen Darmstadt. 0:1, wieder kein Tor, wieder kein Punkt. Das wurde auch in Kiel nicht besser, wo nach dem unglücklichen ersten Gegentreffer erkennbar die Köpfe zu hängen begann und es in der zweiten Halbzeit, nach dem zweiten Gegentreffer, praktisch keine Gegenwehr mehr gab. Es gibt eine sehr ausführliche Analyse der ersten Saisonphase von meinem Freund und Datenspezialisten Jussi. In Kurzform gibt es folgende Probleme. Schiele stellt zu häufig um, sei es das System, sei es die Position einzelner Spieler. Es wirkt im Moment noch nach einem Suchen nach der richtigen Idee, was auch aus meiner Sicht nun mal nicht dazu führt, dass sich ein Team einspielen kann. So spielte Ferrei mal als 10, mal als 8, mal auf der linken Außenbahn. Mal im 4-2-3-1, mal im 4-3-3, mal im 3-4-1-2. Ich kann nur sagen, zurück zum in der letzten Saison bewährten 4-2-3-1 mit eindeutig zugewiesenen Rollen, damit das Team an Sicherheit gewinnt. Scheinbar war in der Vorbereitung mit Union Berlin nur ein echter Härtetest möglich. Das zeigt sich im Moment daran, dass es an Härte und Qualität im Zweikampf fehlt. Auch lassen wir dem Gegner zu viel Zeit und Raum. Nach vorne kommen wir zu selten in die gefährliche Zone. Die Qualität unserer Chancen ist häufig nicht besonders gut. Wir lassen uns noch zu oft in ungefährlichere Zonen lenken. Beim Abschluss muss man sagen, dass es bislang an einer Mischung aus Unvermögen, Pech und auch mal herausragenden Rettungstaten des gegnerischen Torwarts liegt, dass wir immer noch kein Saisontor zu verzeichnen haben. Kann sich nun in Summe die Fortuna daher locker zurücklehnen und einem ungefährdeten Sieg entgegenblicken? Na, seid euch da mal nicht so sicher. Es gibt zunächst mal Dinge, die gut funktionieren, wie etwa Pässe im Spielaufbau. Die Mannschaft läuft viel und das Team arbeitet fleißig gegen und mit dem Ball. Michael Schiele genießt das Vertrauen des Teams und steht auch bei gefühlt 99,9% der Fans nicht in Frage. Das Team ist wie beschrieben in sich ruhend. Die Situation wird es nur noch mehr zusammenschweißen. Dass es Fußball spielen kann, hat es gegen Hertha gezeigt. Und die fehlende defensive Härte und Konsequenz ist etwas, was wir mit sehr großer Sicherheit in den Griff bekommen werden. Denn gerade defensiv lief es letzte Saison eigentlich sehr gut. Wir haben mit Ferrei einen kreativen und qualitativ außergewöhnlichen Spieler, sind vor allem in Umschaltbewegungen brandgefährlich und haben mit Lauerbach einen Stürmer, der auch in einer persönlichen Flaute nie aufgibt. Dazu ein Anthony Udja, der durchaus andeutete, dass er das Fußballspielen nicht verlernt hat. Auch wenn das jetzt 5 Euro fürs Phrasenschwein kostet, Fußball ist Kopfsache. Und wenn Eintracht ordentlich ein Spiel findet und vielleicht sogar das erste Tor erzielt, wird der Knoten platzen. Da bin ich sehr überzeugt von. Ob es zu einem Sieg gegen die starke Fortuna reicht, weiß ich nicht. Aber macht euch am Samstag mal auf einen großen Kampf gefasst. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mal wieder ein 5:5. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch ab dem 6. Spieltag wieder viel Erfolg mit eurer Fortuna. Tschüss, euer Thomas vom Podcast Gegengerade.
Ja, vielen Dank nochmal, Thomas, für die Einschätzung. Und ja, ich glaube, das hilft uns auf jeden Fall auch schon ein ganzes Stück weiter, als es immer hier meine Halbwissen-Einschätzungen für den Gegner sind. Klingt ja so, als ob die Fortuna dann da vielleicht doch ein etwas dickeres Brett zu bohren hat, als es nur vom Tabellenstand her zu erwarten ist.
Naja, du kannst dich halt auf jeden Fall darauf freuen, David Kownacki eventuell gegen den tiefstehenden Gegner zu sehen. Das ist doch eigentlich, deine Wünsche werden erfüllt am kommenden Samstagabend.
Kannst kaum erwarten.
Und ich glaube, die Möglichkeiten für Tune, das System des Gegners zu spiegeln, sind bei den unterschiedlichen Systemen, mit dem Braunschweig bisher begonnen hat, relativ begrenzt. Da muss er schon Volltreffer sein.
Absolut. Weswegen ich beinahe, und das ist jetzt wahrscheinlich eine Einzelmeinung, für einen weiteren Versuch in der Raute plädiere. Und zwar mit 2 Stürmern, Kownacki und Hennings oder Ginczek, vielleicht sogar Ginczek vorne. Und dann das Karussell ein bisschen drehen in dieser Vierer, in dieser Raute. Hendricks kommt rein, Ao und Sobotka auf die Achterposition und Schinter als Zehner, den er immer sein wollte und möchte, der dann die Steckpässe auf Kownacki spielen kann, der dann entweder abschließt oder ablegt zu seinem Sturmkollegen, wenn die nicht mit einem breiten Mittelfeld auftreten, wo viel über die Flügel passieren soll, die Braunschweigern, wäre das meine Wunschaufstellung.
Ich halte dagegen und präsentiere euch das 5-3-2, das wir gegen Sandhausen schon gesehen haben, mit ein paar Anpassungen. Also statt klarer Rechtsverteidiger, als rechter Innenverteidiger Tim Oberdorf, der auf jeden Fall seinen Platz in der Startelf auch nach dem Fürth-Spiel verdient hat. Knifflig, gebe ich zu, die nicht ganz unwichtige rechte Verteidiger-Wingback-Position, wo ich einfach in das bunte Lotto-Fass namens Michael Gabownik reingreife und einfach behaupte, dass er das spielen kann und auch gut spielen wird. Die Dreier-Mittelfeld ist Hendricks. Die Frage ist immer, wen schmeißt man raus? Ich schmeiße Marcel Sobotka raus. Ao Tanaka und Schinter Appelkamp und vorne drin, da bin ich auch frei, sucht euch jemanden aus, aber ich bin auch für Kownacki und eher Hennings, Der Vorteil bei diesem System wäre, dass man das relativ leicht auf ein 4-4-2, das die Fortuna einfach auch im Schlaf spielen kann, umdrehen kann. Nicht mit einer Raute, sondern ein flaches 4-4-2, wo dann halt Karbovnik, der das ja spielen kann, wie ich behaupte, dann halt rechts außen spielt, Appelkamp die linke Mittelfeldposition und dann eben das Mittelfeld in der Zentrale von Tanaka und Hendricks bedient werden würde. Das ist meine Variante, weil ich möchte eigentlich Tim Oberdorf in der Fünferkette als rechten Innenverteidiger sehen, weil ich ja behaupte, dass das gut aussieht, kann natürlich schief gehen. Das ist mein Take.
Ja, gefällt mir sehr gut. Also ich glaube auch gerade diese Oberdorf-Rolle, das würde ich auch wirklich gerne sehen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Karbovnik jetzt in zwei Spielen, wo er bei der Mannschaft ist, ungefähr 30 Sekunden Spielzeit bekommen hat, was natürlich auch systematische Gründe hat, aber trotzdem auch so ein bisschen, glaube ich, ein kleiner Fingerzeig dafür ist, dass er eventuell entweder körperlich noch nicht so weit ist, was jetzt auch so mein Eindruck aus diesen 30 Sekunden war. Ich weiß, das ist extrem dünn, aber das sah zumindest ein bisschen so aus, aber vor allem zeigt das, glaube ich, auch dafür, vor allen Dingen, dass er halt eben nicht wie Hendricks so gut ist, dass er halt eigentlich sofort spielen kann, dass man ihn einfach reinwerfen muss, sondern man muss noch so ein bisschen den Moment und die Rolle für ihn finden. Aber natürlich ist es trotzdem auch eigentlich genau die Position, die er spielen können musste. Auf der anderen Seite hat die Fortuna aber schon auch immer mal wieder mit der Dreierkette größere Probleme gehabt, als sie es eigentlich vom reinen Spielermaterial hätte haben müssen. Und ich glaube, mir wäre eigentlich jetzt gegen Sandhausen so eine klare Sicherheitsvariante fast am liebsten, weil ich einfach sehr gerne sehen würde. Mir wäre
Braunschweig.
Braunschweig. Mir wäre es eigentlich fast schon sicherer, fast schon wichtiger, dass man die Null hält, als dass man gewinnt. Also ich möchte einfach jetzt mal sehen, dass man mit den Spielern, die man hat, zumindest gegen Gegner, der bisher noch kein Tor geschossen hat, defensiv mal sicher steht. Also natürlich werde ich auch fuchsteufelswild werden, wenn man wirklich jetzt 0-0 spielen sollte. Aber deswegen glaube ich, würde ich eigentlich auch vielleicht sogar das flache 4-4-2 am meisten befürworten, weil das auch eigentlich dem Gegner mehr oder weniger alle seine Stärken nehmen sollte, wenn da sehr gut im Anlaufen ist, man halt die Braunschweiger neutralisiert und letztendlich dann wieder den Einzelspielern die Chance gegeben wird, das Spiel für die Fortuna zu entscheiden. Wenn ich jetzt aber auch noch was Kleines Verrücktes vorschlagen darf, hier in unserem wilden System vorgeschlagen, dann würde ich vielleicht sogar für das 4-2-3-1 plädieren, was ja eventuell auch das ist, was Braunschweig macht.
Ja.
Hat ja Thomas so vorgeschlagen. Das ist jetzt auch ein bisschen wild, aber ich würde eigentlich gerne so Sobotka und Hendricks spielen sehen. Also es fällt mir einfach schwer, einen von beiden rauszukicken. Hendricks hat, glaube ich, ziemlich klar gezeigt, dass er bei einer Doppel-6 derjenige sein kann, der Kreativere ist. Also die beiden als Doppel-6, Schinter auf die linke Außenposition offensiv und Ao Tanaka als Zehner. Ich würde es zumindest gerne mal sehen. Ich sage, also ich bin mich einfach nur, um auszuschließen, dass es funktioniert. Weil ich glaube...
Möchtest du Ao Tanaka von irgendwelchen grobschlächtigen Zweitliga-Verteidigern zusammentreten lassen?
Ist natürlich schwierig, aber die treten ihn, wenn wir ehrlich sind, treten ihn halt ansonsten halt die Sechser um. Also dem geht es auch auf der Position, die er bisher gespielt hat, immer ordentlich auf die Knochen. Und an welchem Punkt des Spielfelds das dann genau funktioniert, ist, glaube ich, relativ egal. Auf jeden Fall würde ich ihn, glaube ich, einfach gerne mal auf der 10 sehen. Gerade deswegen, weil er halt auch bei den paar Spielen, die ich mal von der japanischen Nationalmannschaft gesehen habe, er auch in den offensiven Räumen mir einfach immer extrem gut gefallen hat.
Also, wenn ich mir am Ende noch eine Sache wünschen darf, dann die, dass die gefühlte Statistik, ich habe heute lange recherchiert, ich habe sie nicht gefunden, dass Fortuna gegen Tabellen 18. immer schlecht ausgesehen hat, dieses Mal sich nicht bewahrheitet und sei es dadurch, dass die richtige Serie endet, nämlich die Serie, dass man bisher noch nicht 0-0 gespielt hat, dann nehme ich auch ein 0-0 mit. Aber ich habe ein bisschen Sorgen.
Absolut. Also da möchte ich dir auch völlig beipflichten. Ich finde, es ist aber ein kleines Geschenk, dieses Spiel jetzt. Weil wir werden anhand dieses Spiels wissen, sehen wir unter Tune tatsächlich eine neue Fortuna, mit der zu neuen Ufern aufgebrochen werden kann? Oder verlieren sie gegen den Tabellen 18., der bisher punkt- und torlos ist, und unsere Fortuna ist die gleiche, wie sie schon seit 15 Jahren ist, der beste Aufbau, 10 Jahren vielleicht.
1895.
Der beste Aufbaugegner, den man sich irgendwie vorstellen kann für Vereine, die tief im Tabellenkeller festsitzen. Deswegen werden wir einfach mehr wissen nach dem nächsten Samstagabend.
Und an diesem Wissen werden wir euch teilhaben lassen.
Ja, das werden wir auf jeden Fall, genauso wie wir es jede Woche tun. An welchem Tag das genau sein wird, können wir jetzt leider noch nicht sagen. Ich hoffe, ihr wart uns nicht allzu böse, dass ihr dieses Mal einen Tag länger warten musstet als sonst üblich. Hört uns auf jeden Fall auch wieder nächste Woche zu. Und ja, wir wünschen euch bis dahin eine gute Woche.
Ciao, ciao. Ciao.